Alliteration am Arsch wird euch heute präsentiert von Swappy. Swappy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Ihr könnt ein bisschen Geld sparen, was für die Umwelt tun, denn ihr spart dabei bis zu 90% des CO2s ein, das sonst entstehen würde. Es muss ja nicht immer was komplett Neues sein. So ein refurbished iPhone ist im Grunde wie ein neues iPhone.
Ja, allein die CO2-Bilanz, die ihr dadurch aufbessert. Stellt euch mal vor, ihr könnt damit ein paar Kühen das Leben retten. Ja, das klingt jetzt erstmal absurd, aber denkt mal drüber nach. Kühe furzen sehr viel, das erhöht die CO2-Bilanz. Wenn ihr bei Swappys Handys kauft, müssen weniger Kühe gezüchtet werden, um für die Fleischindustrie zu Leder und Wurst gemacht zu werden. Dementsprechend rettet ihr Kuhleben, die nie entstanden sind. Wir danken euch dafür.
Außerdem habt ihr bei Swappy 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist mittlerweile auch noch kostenlos. Und wenn ihr dazu noch zusätzlich über www.swappy.com/amarsch geht, bekommt ihr auch noch 10 Euro Rabatt, beziehungsweise dort findet ihr noch einen Gutschein für Alliteration am Arsch. Viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Swappy. PS, das bei den Kühen, was da hinten rauskommt, ist Methan, aber auch ein Klimagas. Alles okay.
Du bist so ein mieser kleiner Klugscheißer.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Onkel, das möchte ich aber unbedingt kicken.
Ja, meine Stange ist schon ganz wild auf dein geiles Loch. Ach, Gelinde, den letzten Satz haben Sie hoffentlich nicht mitgeschrieben.
Was meinen Sie?
Ich meine, der Satz, meine Stange ist schon ganz wild auf dein heißes Loch, gehört natürlich nicht in den Brief.
Naja, schon klar, Chef.
Ach, kann sein, dass mir Mama was rausrutscht, was sich aufs Ficken bezieht. Glauben Sie, Sie können auseinanderhalten, was Brief ist und was für Gelei?
Doch, ich denke, das merke ich.
Möchten Sie einen Cognac? Sie kommen in der Riss vor.
Ich will lieber gehen und wiederkommen, wenn Sie fertig sind.
Das wäre ein Fall von Arbeitsverweigerung.
Da möchte ich jetzt doch einen Cognac.
Drüben auf dem Teewagen. Am besten, Sie nehmen die ganze Flasche zum Tisch. Ah, auch verdammt, Iris. Ah. Entschuldigen Sie, Frau Steinholz. Meine Nichte bockt auf meiner Stange rum, als wäre die aus Eisen. Ah, würden Sie mir einen Freundschaftsdienst erweisen?
Was denn, Chef?
Mal prüfen, ob der Schwanz blutig ist. Ah, die Fotze von meiner Nichte ist so eng, dass ich Angst habe, sie lädiert meinen Pimmel.
Ah. Oh Gott, Reini.
Kann ich klein, aber ganz wundgerieben ist er. Sie können ihn ja desinfizieren. Und wie soll das ablaufen? Sie nehmen den Mund voller Cognac und tauchen den Schwanz rein.
Ah, verdammt. Hören Sie auf, Gelinde, das brennt.
Oh, wie lange wollte ich diesen kleinen Hut schon lutschen?
Oh, Gelinde, Vorsicht, gleich spritze ich in Ihren Mund.
Oh Gott, was habe ich getan? Diese Schande.
Diese Schande.
Chef, können Sie mir noch mal verzeihen?
Shame, shame.
Was verzeihen? Dass wir einen Schwanz in die Liebeserklärung gemacht haben?
Ganz großes Kino, ganz, ganz
oh,
großes
wow.
Kino.
Oh wow, ich hab's noch mitgefiebert. Gerlinde, die alte Cognac-Tante. Boah, Reini, ohne Scheiß, wirklich. Also, es gibt halt Leute, die hören das wirklich mit ihren Kindern im Auto.
Ja, selber schuld.
Ich habe letztens jemand, der mich ansprach, sagte, du bist doch also hier aus meinem Showtime of My Life, der meinte, du machst doch die geilen Podcasts. Ich so, ja, hier Bratwurst Baklava, Alliteration am Arsch. Dann hat er sich Bratwurst und Baklava angehört und meinte, ah, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, ich bin ehrlich, mir ist das ein bisschen zu niveaulos. Und ich habe, ohne darüber nachzudenken, habe ich gesagt, na, dann hör mal Alliteration am Arsch, da ist immerhin ein Doktor dabei.
Ja, ja, das, wie wir beide wissen, heißt das offensichtlich nichts.
Das ist, also Reini, jetzt rein aus medizinischer Sicht, eine blutende Nudel mit Cognac im Mund lutschen ja. würde nicht unbedingt der Desinfektion helfen, oder? Ich frage dich jetzt mal als Dr. Remford.
I'm not that kind of doctor.
Ja, das führt aber gut ein in das erste Thema, das ich heute mit dir bei Alliteration am Arsch besprechen wollte. Das klang jetzt gut. Ja, Barbara Schöneberger.
Wen hast du gelutscht?
Nein, es ging um Medizin, du Arschloch.
Ach so,
wen hast du gelutscht? Ja. Nein, es ging um Medizin, Reini. Es ging darum, ich gucke im Moment eine Serie und die ist in Deutschland, glaube ich, gänzlich unbekannt, außer bei Leuten, die Sky haben, was nicht viele sind, habe ich die Vermutung. Ich kenne irgendwie niemanden, der Sky für was anderes benutzt als für Fußball.
Ich dachte, jetzt sagst du schon, ist komplett unbekannt, außer bei Leuten, die Grindr oder sowas haben. Also irgendwas.
Genau. Die Krankenhausserie, Dr. Immerhardt. Nein, es heißt The Knick, aber mit K geschrieben, also The Knick, und bezieht sich auf das Knickerbocker Hospital in New York. So, ich vermute mal, da es noch keine Motorisierung gibt, aber Elektrifizierung, so 1890. 1885 oder so. Ist eine Serie, die bei Sky 2 Staffeln ist abgesetzt worden nach der zweiten Staffel, was ich zumindest nach dem Anschauen der ersten Staffel für einen kapitalen Fehler halte. Aber es gab vor 3 oder 4 Jahren gab es mal so einen Rundumschlag bei der Seriengestaltung in Amerika, wo sie wirklich in einem Schlag, da gab es einen Writers Block und dann haben sie teure Serien in Reihe abgesetzt. Also ich glaube 50, 60, 70 Stück in einem Jahr. Auch Serien, die gar nicht unerfolgreich waren. Ich glaube, diese waren nicht unerfolgreich. Soll ich einmal kurz erklären, warum ich diese Serie so bewege?
Ja, bitte. Also ich mag das ja. Ich mag ja Serien, die so in dieser Zeit spielen, so um 1900 rum, so um die Jahrhundertwende.
Ich nicht immer. Also es gab zum Beispiel die Einkreisung auf Netflix
mit das war scheiße.
Daniel Brühl. Das war wirklich fürchterliche Scheiße. Also Daniel Brühl, glaube ich, ist ein super Schauspieler und ein super Typ. Aber die Serie war einfach fürchterliche Scheiße. Also ich habe überhaupt nicht, es war so Pseudo-Mystery, dann wieder so, also ich wusste, nach 7 Folgen konnte ich dir noch gar nicht richtig sagen, worum geht's jetzt. Ja, also ein Mörder, aber es war öde. Ultra öde und krampfig und es hat keinen Spaß gemacht. The Knick dagegen ist relativ schnell und eher so ein bisschen in dieser Sherlock-Haltung. So. Weißt du, alles ist sehr schnell geschnitten, die Musik passt eigentlich überhaupt nicht da rein, es ist nämlich so elektronische Musik. Und das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass auf diese Idee, und dann sagte meine Frau gestern, dass das in Deutschland in einer gewissen Adaption gibt, nämlich durch die Serie Charité, die ich nie gesehen habe, die auch um die Zeit spielt, in der Berliner Charité.
Oh Gott, davon habe ich letztens durch Zufall irgendwie, ich glaube, die kommt nach der Tagesschau oder so, ich gucke ja gelegentlich abends mit meiner Liebsten mal Nachrichten, habe ich Charité irgendwie so einen 10-Minuten-Ausschnitt gesehen und ich musste, also, so eine unfassbare Scheiße. Nee, aber Erzl spielt irgendwie so.
Ist das so?
Also, vielleicht tue ich der Serie auch Unrecht. Ich habe nur so einen 5-Minuten-Ausschnitt oder so maximal gesehen. Das ist irgendwie so ein Professor steht irgendwie im Hörsaal, dann ist da eine Frau reingekommen, irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Studentin war oder so. Und die haben so Mediziner-Tech-Talk-Shit, ne? So. Weißt du, irgendwie, das Setting war, glaube ich, so, sie ist die unerfahrene, er ist der hochtrabende Mediziner und dann kommt sie als Smartass rein und sagt ihm erstmal, was denn alles hier Sache ist und so, ne? Und ich habe da so gesessen und dachte mir nur so, boah, ist das eine unfassbare Scheiße.
Ich glaube, du beleidigst gerade 4 oder 5 Millionen Zuschauer jeden
Tag. Ja, mag sein. Mag sein.
Ich habe es nicht gesehen. Ich sehe gerade nur, als ich bei Wikipedia sehe, dass die Serie ja nicht 1880, sondern 1960 oder so spielt. Also schon in einem ganz anderen
System. Nah dran.
Ja, ja.
Da hatten sie auch schon Elektrizität.
Nee, aber was ich bei dieser Serie, also die ich jetzt da The Knick gesehen habe, so spannend fand, wo ich nie drüber nachgedacht habe, warum ist nie viel früher jemand darauf gekommen? Es gibt Millionen Krankenhausserien, Emergency Room, Chicago Hope, Chicago Tralala, was weiß ich, du weißt ja, es gibt so viel Schwarzwaldklinik in Deutschland.
Dr. House.
Warum ist nie, eigentlich ist das Setting, aktuelle, also derzeitige Medizin, doch viel weniger spannend, als einfach 150 Jahre zurückzugehen und sich das dann zu der Zeit als Krankenhausserie auszudenken. Und genau das macht sie, Nick. Also stellt relativ, zumindest aus meiner Vermutung heraus, realistisch dar, wie es vor 1870, 1880 war. Und es beginnt mit einem Kaiserschnitt am Anfang und es ist einfach erstens ultra blutig, zweitens haben sie haben zwar Strom für Lampen, aber sie haben keine elektrischen Geräte. Das heißt, da muss einer mit so einer Handkurbel daneben stehen, muss der Frau das Blut aus dem Bauch pumpen. Die Ärzte desinfizieren sich vorher den Bart, aber nicht die Hände. Einer raucht während der Operation. aber dann, wenn du diese Serie, also ein paar Folgen, die nächste Folge geht dann um Syphilis und so. Und dann geht es natürlich auch um die Verhältnisse der Ärzte untereinander, heftiger Rassismus. Es gibt dann einen jungen schwarzen Assistenzarzt, den lassen sie aber, da sagen die Patienten vor der OP, ich möchte nicht, dass der mich anfasst und so. Aber das grundsätzliche Setting, wie unfassbar dankbar wir beiden fetten Kackwürste sein können, dass wir nicht 1880, sondern 2021 leben, wo man innerhalb innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickelt kriegt und nicht irgendwie Leute, es gibt eine Szene, da wollen sie eine betäuben und stellen ihr Quecksilberdämpfer ans Bett. Also, weißt du, ja, ich meine so.
Das, also, ja, ne, ich meine, also, das habe ich ja, ich glaube, in irgendeiner anderen alten Folge hatten wir das auch schon. Du hast mir auch, also haben wir im Stream letztens drüber geredet, du hast mir dieses kurze Video geschickt, beziehungsweise diesen Artikel von dem Typen, der den Fallschirm, also der damals einen Fallschirm erfinden wollte, das war ja auch so um 1900 rum, und vom Eiffelturm gesprungen ist, nur leider hat der Fallschirm nicht richtig funktioniert und der ist dabei draufgegangen. Aber,
ja, das ist, aber nein, das wirklich Lustige daran ist, dass alle ihm vorher gesagt haben, dass der Fallschirm nicht funktionieren wird und dass er vorher aus 20 Metern Höhe, also er ist von der ersten Plattform des Eiffelturms gesprungen in 60 Meter Höhe und dass er vorher den Fallschirm aus 20 Meter Höhe mit einem Gewicht hat fallen lassen und er hat nicht funktioniert. Und dann hat dieser Typ, der, wie hieß der, Ronald Freitsch, ich weiß nicht mehr, jedenfalls hat der dann entschieden, es wäre doch eine gute Idee, nachdem das jetzt ein paar Mal nicht funktioniert hat und alle Physiker der Welt sagen, es wird so nicht funktionieren, wenn ich es einfach mit mir selber dran ausprobiere. Und dann ist er wie ein Sack Kartoffeln. Oh Gott, die arme Sau. Aber ich meine, auf der anderen Seite irgendwie auch selber schuld. Also es war jetzt nicht, dass man nicht damit rechnen hätte können, dass es schief geht.
Ja, das ist, also ich finde das Spannende an der Zeit ist, was man an diesem Fallschirm und so schön sieht und auch an dem, was du von der Medizin zu der Zeit und so beschreibst, dass die technische und wissenschaftliche Entwicklung einfach noch nicht so weit war. Ne? Man wusste es nicht besser und das macht die Zeit so interessant, weil wir reden ja heute davon, dass wir eine so hochtechnisierte Gesellschaft haben. Die ist aber noch gar nicht so alt. Ne? Also vor 100 Jahren sah die ganze Scheiße noch komplett anders aus oder mittlerweile vielleicht vor 150 Jahren oder so. Ne? Da war nicht viel mit Strom. Heute haben wir irgendwie Mikrochips und damals hatten wir nicht mal eine Glühbirne. Ich finde das krass.
Also vor 100 Jahren hat man eine Glühbirne, aber vor 150 Jahren, also wo die Serie jetzt spielt, das ist, also wenn du bedenkst, dass das zwei Generationen, drei Generationen zurückliegt, muss man einfach sagen, ist das krass. Also ja, was sie nicht hatten, wie eingeschränkt sie waren, wie unwissend sie waren, das war ja so die Zeiten von Pasteur noch, bevor man so richtig wusste, also der Arzt, der unter anderem eine der Hauptrollen spielt, Clive Owen, den gab es in Abart auch in Wirklichkeit, Hatfield hieß er, glaube ich, im Original, oder Haddens, der hat damals in New York praktiziert und der war der Erste, der eingeführt hat, dass man OPs, Operationen mit Handschuhen durchführen sollte. Dass es eine gute Idee wäre, nicht dabei zu rauchen und Handschuhe zu tragen. Ja, auf der anderen Seite, was auch realistisch dargestellt ist, war der so heftigst kokainabhängig, dass der vor jeder OP, weil er keine Vene mehr gefunden hat, sich Kokain flüssig in den Fuß injizieren musste, damit er überhaupt noch operieren kann. Und da sind so geile Szenen drin in dieser Serie, weil da liegt dann halt ein Patient und ist von einem Pferd getreten worden, hat innere Blutungen. Und ich meine, es ist jeder, der mal im Krankenhaus gelegen hat, erinnert sich daran, dass Chefvisite sich sowieso schon oft ziemlich entwürdigend anfühlt, weil dann so ein paar Studenten um dich rumstehen und dich halt einfach angucken wie ein Objekt. So, ne? Also wenn du heute im Krankenhaus liegst und da kommt der Chefarzt rein mit seinen drei Adjutanten, dann fühlt sich das immer noch nicht so richtig beruhigend an, wenn du einen Chefarzt hast, der nicht sonderlich einfühlsam ist. Aber vor 150 Jahren, da liegt dieser Kutscher getreten, hat innere Blutung und dann streiten die sich darum, wer ihn denn operieren darf, weil der andere hat schon drei mit inneren Blutungen abkratzen lassen. Und er sagt, ja, aber ich würde es gerne nochmal probieren. Ich glaube, ich habe da eine Idee, wie man es probieren kann.
Ich habe einen Lauf.
Ja, aber
ich habe einen Lauf.
Und
ich hab einen Lauf.
Und der Typ so, ja, entschuldigen Sie. Und die so, ja, Sie halten jetzt mal die Klappe. Sie kommen gleich in Betäubung. Und Betäubung heißt, dass Ihnen jemand eine Wolpdings mit Laudanum ins Gesicht drückt.
Ja, aber das war ja schon ein riesiger Fortschritt in der Medizin. Ne? Überhaupt, Anästhetika zu haben, in irgendeiner Form, war schon ein Riesenfortschritt und hat die Medizin schon revolutioniert.
Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, über was wir heute verfügen, solche Dinge wie Propofol, das ist halt unfassbar. Ne? Ich habe zweimal in meinem Leben Propofol bekommen. Das kann man gar nicht beschreiben. Du schläfst ein, die Ärztin sagt, zählen Sie mal bis 10. Du machst 10, 9, bis weg. 5 Stunden später wachst auf, 8, 7, völlig irre. Ja. 5 Stunden sind vergangen und du zählst halt einfach weiter. Du hast gar nicht gemerkt, dass du komplett ohne Bewusstsein warst. Hat mir letztens bei Twitter auch irgendjemand mal geschrieben, wie das funktioniert, Propofol, gemischt mit so einer anderen Lösung, was das im Gehirn auslöst. Also es blockiert. Das Spannende an solchen Anästhetika ist ja, dass sie auf der einen Seite dein Bewusstsein komplett blockieren, dein Schmerzempfinden, aber die wichtigen Nervenleitungen, dein Herz, also wenn dein Kopf nicht mehr dein Herz antreibt zu schlagen, dann schlägt es ja auch nicht mehr, die bleiben unberührt. Und das ist ja, weil sonst könnte es ja auch alles Mögliche geben, ja, und Leute einfach schlafen legen. Ne?
Ja.
Das ist schon extrem spannend, wie das funktioniert. Ich finde in der Serie wirklich sehr geil dargestellt. Man kann wirklich nur dankbar sein. Es gibt eine Szene, wo eine Frau keine Nase mehr hat von der Syphilis. Und ich habe mal ein bisschen jetzt gestern, als ich die Serie geguckt habe, danach geschaut, ob das jetzt übertrieben ist oder ob die das wirklich so gemacht haben. Und das war damals schon ein Quantensprung, weil man hat den Leuten dann so Metallnasen einfach so als so eine Art Umhänge, also ehrlich gesagt, sah aus wie Kasperle, also einfach so eine Metallnase zum Umbinden. Und reichere Leute konnten sich dann theoretisch auch eine Hauttransplantation machen lassen. Aber jetzt halte ich fest, wie diese Hauttransplantation vor sich lief. Ich habe gedacht, okay, schneiden ein Stück Haut irgendwie aus dem Bein raus und transplantieren das, verbinden die Arterien. Nein, nein, nein. Sie nehmen den Arm, schneiden den Arm ungefähr oberhalb deines Ellbogens, wo der Bizeps zu deinem Gesicht hin zeigt, einfach auf wie so eine Tasche und heften das, nähen das einfach über das Loch deiner Nase und du musst 8 Wochen den Arm hochhalten. 8 Wochen, während dieses Stück Haut, das zum einen Teil von deinem Arm noch durchblutet wird, zum anderen Teil bereits in deine Nase genäht ist, in deine nicht mehr existierende, in deinem Gesicht hängt. Du musst 8 Wochen lang mit einer blutenden Wunde im Gesicht den Arm hoch rumlaufen. Ich habe so gedacht, ey, das kann doch keiner ernst gemeint haben, aber das haben sie wirklich gemacht.
Alternative wäre keine Nase, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, dann halt keine Nase.
Ich habe Propofol gerade mal den Wikipedia-Eintrag aufgemacht, ne? Und Propofol bei Wirkungsweise steht als pharmakodynamisch wichtiger Zielorte dürften im Gehirn befindliche GABAA-Rezeptoren angesehen werden, die sogenannten GABA-Rezeptoren.
GABA?
Ja, also GABAA, also für mich klingt das wie die GABA-Rezeptoren. Wo
kennst Propofol du früher noch die Leute?
Wirkung des Transmitters GABA verstärkt.
Erinnerst du dich noch an GABA und an, wie hieß das andere nochmal? Was so, also es gibt ja, man muss
Schranz.
Ja sagen, es gibt Schranz, genau, Schranz. Es gibt ja Musik für Dumme. Also ich möchte wirklich keine Musikrichtung verteufeln. Alles hat seine Berechtigung, aber Schranz nicht. Bei aller Liebe. Ey, ohne Scheiß. Ich war mal in so einer Großraumdisco, Big Island in Oberhausen. Da gab es 8 Hallen. Die Halle, in der ich mich aufhielt, Alternative, Crossover, Grunge etc. Und dann kam man an der Schranzhalle vorbei. Und in der Schranzhalle standen Leute, die aussahen, als wenn sie sich jetzt schon auf ihre Einzelhaft 15 Jahre im Gefängnis vorbereiten, mit so ausrasierten Nacken, so Handschuhen, so weißen Müllmann-Handschuhen, so weißen Mickey-Maus-Handschuhen, so Müllmann-Westen. Die Frauen auch alle mit ausrasierten Nacken, ganz schlimme Tattoos. Also alles so 90er, also obwohl es schon so 2002 oder so gewesen sein muss, waren die alle noch so in den 90ern. Und dann standen die sich gegenüber, so ein Pärchen. Sie hatte Fischbone, werde ich nie vergessen, sie hatte einen Fischbone-Pulli an, so eine komische Schlaghose in Kord, aber so ganz eng, so eine Assi-Schlaghose in Türkis.
Stopp.
Und weiße...
Stopp mal kurz, es klingelt gerade und ich kriege was geliefert. Ich brauche 5 Minuten, tut mir leid. Das ist,
dein Ernst?
Ja, ernsthaft. Kleinen Moment.
Die bringen jetzt dein Salzwasser-Aquarium oder was?
Ja,
bist du doof?
Du kannst jetzt nicht aussetzen.
Wir machen einfach.
Dann red du weiter.
Ich rede jetzt einfach weiter, ja. Also, aber die Geschichte will ich dem Reini erzählen, die will ich nicht euch erzählen. Dann erzähle ich ein bisschen was über, wovon kann ich denn erzählen? Vom Twitch-Stream. Ja, ich habe Twitch-Stream jetzt gemacht. Seit 4 Tagen bin ich unter die Twitch-Streamer gegangen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war umgeblasen, wie viele Menschen direkt dabei waren. Ich habe irgendwie jetzt 2800 Abos oder so oder wieder Follower. In 3-4 Tagen finde ich das ziemlich cool. Und ihr seid so putzig, also das ist wirklich irgendwie, dann schreiben die Leute in den Chat und wollen sich als Moderatoren bewerben. Ich habe direkt erstmal alle zu Moderatoren ernannt, die wollten, was glaube ich keine so gute Idee war. Ich kenne mich aber mit Twitch auch nicht aus. Und ich habe jetzt schon ein paar Spiele vorbereitet, die ich mit der Community spielen werde. Reini und ich haben zusammen Portal 2 gespielt, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Also wenn ihr mir folgen wollt, twitch.tv/Bielendorfer, nicht schwer zu finden. Portal 2 mit Reini spielen war wirklich geil, weil es so, ich habe es nie im Koop gespielt, für die nicht wissen, was Portal 2 ist. Portal 2 ist ein Spiel, Was grundsätzlich im Singleplayer daraus besteht, dass du eine Portalkanone hast, du erzeugst im weitesten Sinne einfach ein Loch in der Wand und gehst durch ein anderes Loch, das du auch erzeugst, durch und kannst damit Abstände überwinden. Klingt erstmal öde, aber die Menge an Ideen und an Rätseln, die sich daraus ergibt, ist einfach mega geil. Du springst halt aus einem Abgrund in ein Loch, nimmst da, also das du selber erzeugt hast, nimmst dadurch Fahrt auf und wirst woanders, wo du dann das jeweilig andere Portal erzeugt hast, einfach durchgeschleudert. Egal, ist ein super tolles Spiel. Was ich aber jetzt auch vorbereitet habe, ist Resident Evil 7, weil ich ehrlich gesagt dazu tendiere, Todesangst bei Spielen zu bekommen. Also wirklich, ich bin sehr schreckhaft. Das habe ich von meiner Oma Hanni geerbt. Meine Oma Hanni war der liebste Mensch der ganzen Welt. Die ist auch, mein erstes Buch ist meiner Oma und meinem Opa gewidmet und die kommen da auch drin vor. Aber die war so schreckhaft, dass man bei ihr noch nicht mal klingeln durfte, weil sie dann von der Couch gefallen ist, als mein Opa schon verstorben war. Also musste man immer leicht am Fenster anklopfen, damit sie nicht vor Schreck tot von der Couch fällt. Und das habe ich geerbt. Ich bin extrem schreckhaft. Und ich kann super schlecht Horrorspiele und so spielen. Ich habe euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe dieses Playable Teaser mal ausprobiert, was vor 3-4 Jahren mal gab, hier von Kojima, bevor er diese fürchterliche Postboten-Simulation gemacht hat, die wirklich unerträglich ist. Ich habe mal 2 Stunden gespielt, was für ein Kackspiel, Death Stranding. Aber ich habe dieses PT gespielt und meine Frau lag auf meiner Brust auf und ich habe mich so erschrocken, also sie schlief währenddessen und ich hatte den Controller in der Hand, dass ich mich so erschrocken habe, dass ich ihr in den Kopf gebissen habe und ein kleiner Blutstrahl aus ihrem Kopf in mein Gesicht schoss. Also das war schon gruselig genug, aber ich habe mich auch so gegruselt. Es war einfach Horror, Horror, Horror. Ich habe totale Angst vor sowas. Ich vertrage sowas auch nicht gut. Und Resident Evil möchte ich gerne mit der Community spielen, weil ich glaube, es wird sehr lustig sein, mir beim Angst haben zuzusehen. Auch dieses Amnesia The Dark Descent, was schon so 10 Jahre alt ist, soll auch super gruselig sein, werde ich auch mal ausprobieren. Und jetzt kommt's, habe ich gestern das erste Mal nicht gestreamt, aber selber ausprobiert, The Hunter Call of the Wild. Klingt jetzt erstmal beknackt, aber das Ding besteht aus, ist nichts anderes als eine Jagdsimulation. Man kriecht also irgendwo durch den Busch in Afrika, in Amerika oder auch in Deutschland. Die Grafik ist wirklich wunderschön. Man könnte sich fast wünschen, dass sie mal so ein Open-World-Spiel in dieser Art und Weise hinkriegen würden, sowas wie DayZ oder so. Und The Hunter Calls the Wild besteht wirklich nur darum, dass du irgendwo durch den Busch kriechst. Es ist super realistisch. Du suchst halt Tierscheiße, riechst dran, kannst erkennen, wie weit das Tier schon weggelaufen ist, wie alt die Kacke ist, wird dir angezeigt. Und dann nimmst du die Förter auf. Du musst darauf achten, dass der Wind dich nicht verrät, weil die Tiere wirklich super gut animiert sind und auch gut in der Lage sind. Also sie nehmen deinen Geruch wahr, sie nehmen deine Geräusche wahr. Klingt erstmal ultra öde, aber ich habe gestern 1,5 Stunden 2 Hirsche gejagt. Ich würde niemals Realtiere jagen. Ich finde Jägerei auch eher doof. Also ich kann keinen Genuss daraus empfinden, aber das rein digital ist, in Gottes Namen, den Hirschen wird es nicht wehgetan haben. Und es baut wirklich eine große Spannung auf, weil du kriechst halt wirklich durchs Gebüsch und beim kleinsten Fehler, den du machst, sind die Viecher weg. Du kannst auch große Tiere jagen, wie Bären und so, aber die Waffe, die ich habe, reicht dafür nicht aus. Ich habe einmal auf einen Schwarzbär geschossen, der hat sich umgedreht, ist auf mich zugelaufen, hat mich gefressen. Das war nicht so gut. Also Hunter Calls the Wild werde ich auf jeden Fall spielen und Reini und ich, das wird aber schon passiert sein, wenn ihr diese Folge jetzt hört, werden mal angehen Among Us mit Alvin von den Rocket Beans und noch ein paar anderen Leuten zu spielen, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, für die Twitch nicht kennen, das ist ja eine Videoplattform, man sieht Videospiele und unten rechts ist immer der spielt eingeblendet. Das könnt ihr dann auch so machen, dass ihr Reini und mich parallel seht, also das seht, was Reini spielt und was ich spiele, beide Perspektiven. Wir dürfen uns aber ja nicht sehen und wir dürfen eigentlich auch bei Among Us nicht viel reden, weil das Spiel basiert darauf, dass man ja einen Verräter hat, der die anderen umbringt. Wenn ich aber dann die ganze Zeit moderiere, ja, jetzt gehe ich hier hin und steche den Reini ab, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Dementsprechend müssen wir uns da noch eine Lösung ausdenken, wie wir das hinkriegen. Ich bin erstaunt, wie weit Remford muss, um sein fucking Paket abzuholen. Also entweder liefern sie das an den Hauptbahnhof Ludwigshafen und er fährt gerade mit seinem kleinen fetten Arsch mit einem Segway dahin, hat sich noch so einen Helm mit so einer lustigen mit so einem Alarmlicht drauf gemacht. Oder dieser Wasserturm, von dem er uns immer erzählt, ist so abstrus groß und so abstrus luxuriös, dass der Paketbote, der jetzt unten kniet, erstmal über das Grundstück laufen muss, das das hinführt. Dieses südafrikanisch eingekäste.
Der Burggraben. Das ist der Burggraben.
Ohne Scheiß. Du blödes, fettes Schwein. Warum bist du 5 Minuten weg, um ein Paket zu holen?
Ich habe doch gesagt, wir können kurz Pause machen. Es war kein Paket, mir wurden Getränke geliefert.
Ach, Flaschenpost fahren wir jetzt hier, oder was?
Ich mache hier keine Werbung, die nicht bezahlt ist.
Aber wenn falls, Flaschenpost falls sich melden würde.
Genau, nein, nicht, falls irgendein Getränkelieferant sich melden würde, dessen Namen wir nicht nennen.
Es gibt auch ganz viele tolle andere. Gibt es tolle andere? Weiß ich gar
nicht.
Weiß ich
nicht.
Also, ich hab mich jahrelang hier um die Ecke von einem Getränkemarkt beliefern lassen und habe es dann irgendwann aufgegeben. Und dafür gab es auch Gründe. Weil die Dame, die dort die Telefonannahme nahm, vorsichtig formuliert war, Alkoholikerin.
Okay.
Also wirklich harte Alkoholikerin. Und hat halt teilweise dermaßen ins Telefon geschrien und ihren Mann angeschrien und dann auch immer vergessen die Termine. Ich habe teilweise 2 Tage lang auf die Getränke gewartet, also musste dann immer wieder anrufen, sagte, entschuldigen Sie, gestern sollte das Bier kommen, könnten wir das heute? Ja, ich schreibe es auf, mache das hier fertig, der ist gleich bei Ihnen. Dann kam wieder keiner. Und das haben mich, glaube ich, 20 Mal gemacht und irgendwann hat mein soziales Gewissen, warum ich dort noch bestellt habe, es war teurer als der Großversender und es war auch nicht, sie war nicht freundlich oder so, aber ich habe einfach ein schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, man will ja auch die kleinen Anbieter unterstützen, aber die haben einfach 5 oder 6 Mal es nicht hingekriegt, uns Getränke zu bringen. Und dann auch irgendwann angerufen und gesagt, es kommt gar nichts mehr und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich vielleicht doch mal bei dem großen Anbieter. Und das funktioniert dann leider erstaunlich gut. Ja, Reini, ich habe gerade einfach mal ein bisschen über Twitch geredet, was wir zusammen gemacht haben.
Dann, ja.
Und
was
hab
hast,
von
was
unserem
hast du
Portal
schon erzählt?
Ich habe von unseren Portal-Erfahrungen erzählt, dass das ziemlich spaßig war. Du
Portal
weißt, ich 2, bin der Erklärbär.
Muss man, ne?
Ja, Reinhard, Portal 2, ne? Portal 2, dass wir das gespielt haben. Ich habe erzählt, dass wir jetzt Among Us spielen wollen, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie das ablaufen soll.
Warum?
Weil wir ja, naja, weil Among Us ja ganz stark von der Illusion lebt, jeder kann der Verräter sein.
Ja.
Und wie soll ich Among Us offen kommunizieren mit dir? Wie soll ich da reden? Wie sollen wir im Team spielen, wenn ich die ganze Zeit der Verräter bin, ohne dass du es merkst?
Wir spielen ja gar nicht im Team. Also wir spielen einfach nur zusammen Among Us und du hast dann halt den Discord mit den anderen und die Leute, die dem Stream zugucken, können einfach das sehen. Dann während keine Gesprächsrunden sind, redest du einfach nicht, sondern nur, also du unterhältst dich.
Man redet ja auch sonst bei Among Us nicht während der Runde, ne?
Nee, genau. Das
aber
heißt,
ist das nicht mega Ödigurt für die Leute, sich das anzugucken, wie wir einfach nicht reden?
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann ganz witzig sein für die Leute.
Außerdem steht doch komplett die Chance, dass Leute im Chat dann bei dir schreiben, ey, der Basti ist der Verräter.
Ja, aber das ist das, was du in deinem einen Stream auch hattest, was dir jemand gefragt hatte, wie du zu Backseat Gaming stehst. Also Tipps, Vorsagen und
so. Ich habe halt gedacht, dass das mit meinem Arschloch zu tun hat. Und deswegen
ja, das
gesagt,
auch,
da
das auch.
So
das kommt halt drauf an, wo du bist. Ne? Also in Köln kann das schon passieren. gerade in der Nähe deiner Wohnung, überhaupt kein Problem.
Schönes Backseat-Gaming.
Ja, genau. Da im Park, auf dem Parkplatz. Backseat-Gaming bedeutet, dass du, also ich muss das bei mir auch noch irgendwo hinschreiben. Ich würde mich auch freuen, wenn die Leute darauf verzichten, weil es ist halt super langweilig, wenn du irgendein Spiel spielst und die alle Leute irgendwie in den Chat schreiben, du musst das machen, dir halt die Story vorwegnehmen.
Oh, Reini, ganz ehrlich, so wie wir gestern bei Portal abgekackt sind,
ja,
fand ich das aber ganz gut, dass sie uns gesagt haben, was wir jetzt machen sollen.
Ja, Moment, wenn du danach fragst, kann dir ja immer noch einer einen Tipp geben. Es geht um ungefragte Tipps.
Das ist von Spiel zu Spiel, also bei Gears of War ist egal, da läuft
ja
eh nur rum
und
geht's auseinander.
Ja.
Aber bei sowas wie Among Us killt es halt komplett das Spiel.
Ja, tut das.
Habe ich dir das jetzt? Ich spiele das ja mit meinen Freunden Andy, Chris Krüger und Martin und so. Spiele ich ja auch mal. Habe ich auch einmal Among Us gespielt. Die wollen aber jetzt nicht mit mir spielen, weil ich Rage gequittet habe. weil ich so wütend geworden bin, weil ich war der Verräter zusammen mit Andy.
Ja.
Und Andy sagt allen Ernstes, das Spiel beginnt und sagt so: Leute, ich habe den Basti gerade jemanden abstechen sehen. Ich glaube, der Basti ist der Verräter.
Wie mies.
Und ich so. Sekunde mal, du weißt schon, dass wir zusammen spielen und alle so, okay, der Basti ist der Verräter, ja. Und dann wurde ich rausgewählt und ich habe dermaßen ins Mikro geschrien und habe dann den PC umgetreten.
Ja,
und dann war ich erstmal längere Zeit nicht mehr dabei.
Aber das kann ja durchaus auch Taktik sein, ne? Wenn du zwei Verräter hast.
Ja, das war Taktik, was für ein dreckiger Bastard.
Nein, also das kann ja auch das Ziel ist ja gemeinsam zu gewinnen. Also es ist ein bisschen doof, wenn das direkt am Anfang passiert. Aber wenn der eine Verräter quasi den anderen verpfeift, dann ist ja der verpfiffen hat, prinzipiell erstmal nicht mehr verdächtig. Ne? Vor allem, wenn du noch eingestellt hast, dass angezeigt wird beim Ejecten, ob es ein Verräter war oder nicht.
Alles geschenkt, alles gut, aber da, was für eine abgefuckte Scheiße war das denn? Er hat natürlich danach auch gesagt, ja, war doch die geilste Taktik aller Zeiten. Ich habe gesagt, ja, das war die geilste Taktik aller Zeiten. Ich fahre jetzt zu dir hin und hau dir aufs Maul, du Bastard. Ne, weil der hat mir das Spiel, der hat mich geopfert, damit er selber nicht mehr verdächtig ist.
Ja,
das war
ja,
natürlich das aus spieltechnischer Sicht ganz sinnvoll, hat aber echt wenig Spaß gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, das ist für dich als Spieler dann natürlich ein bisschen scheiße.
Das ist ein bisschen scheiße. Wir waren ja eben eigentlich bei der Medizinreihe.
Ja, richtig.
Wurdest du eigentlich schon mal operiert?
Nein, noch nie. Ich wurde noch nie operiert. Ich habe noch
ich
nie
finde das
Krankenhaus
so krass,
gelegen.
Dass meine Frau wurde noch nie operiert und ist noch nie im Krankenhaus gewesen. Was ist denn los mit euch Super-Ultra-Humans? Ich war schon 4-mal im Krankenhaus und wurde schon 3-mal operiert.
Das hat nichts gebracht, wie man sieht.
Ich lebe noch. Ich würde das als Vorteil begreifen.
Was hattest du denn alles? Blinddarm wahrscheinlich, ne? Der Klassiker?
Der Klassiker. Blinddarm ist natürlich raus. Mandeln sind raus.
Ah.
Mandeln war wirklich nicht so schön, weil ich habe die Mandeln rausbekommen zu einer Zeit, als ich im Stimmbruch war. Also genau mit dem Stimmbruch übereinstimmend.
Das erklärt so viel.
Was für ein Bastard du bist, Remford. Nein, aber dadurch, dass sich im Kehlkopf ja während des Stimmbruchs, ist ja nichts anderes, dass der Kehlkopf sich verschiebt. Und durch diese Verschiebung oder beziehungsweise die Stimmlippen, bla bla, egal, ich weiß nicht, was der Stimmbruch genau tut, aber jedenfalls ist da viel Bewegung drin in der Ecke. Und das ist, wenn man dir dort eine blutende Wunde zugefügt hat, so ziemlich das Beschissenste, was möglich ist, was dazu führte, dass ich... ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich bin mit meinem Papa und meinem Opa sogar, glaube ich, dann ins Krankenhaus gefahren zur Nachuntersuchung. Nein, Quatsch. Ich sollte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und jeder, der mal im Krankenhaus gelegen hat, weiß, es gibt nichts, aber auch gar nichts auf der Welt, was man sich mehr wünscht, als endlich da rauszukommen. Besonders als
auch heutzutage noch, trotz Spielkonsolen und so.
Was für Spielkonsolen? Das war 1995. Ich habe einen Gameboy dabei gehabt.
Deshalb sage ich heute. Heute ist nicht 95.
Ja. Ja, gut, heute ist es vielleicht ein bisschen entspannter, aber ganz ehrlich, der Geruch, das Essen. Ich habe ja jetzt auch in meinem privaten Umfeld.
Das ist das Gleiche, was Leute sagen, wenn sie bei dir übernachten. Der Geruch, das Essen.
Ja, das steht eigentlich schon relativ nah dran. Nur, dass ich ganz freiwillig Einläufe verteile. Ohne Grund. Bei mir gibt es den Einlauf auch, wenn man nicht krank ist. Nein, aber ich habe ja in den letzten Jahren auch Menschen auf den letzten Metern gesehen, auch bei meiner Mutter und so. Und das muss man echt mal sagen. Wie können Krankenhäuser es wagen, Menschen, die todkrank sind, auf den letzten Metern ihres Lebens so einen Fraß hinzustellen, so einen Dreck? Und da kann mir auch keiner mit der Kohle kommen, keiner mit dem Gesundheitssystem kommen. Jede Versandpizza, jedes billig gemachte Mensa-Essen ist besser als die Scheiße, die du im Krankenhaus zu fressen kriegst.
Das
ist
kommt
unterirdisch.
Weiß ich nicht. Nee. Das kommt.
Ich habe so oft schon mit Krankenschwestern gesprochen, die auch sagten, wir essen das nicht. Wir dürfen es. Teilweise dürfen sie es noch nicht mal essen. Ich weiß noch, auf einer der Stationen, die wir da durchgelaufen haben, hat eine Schwester zu mir gesagt, habe ich zu ihr gesagt, entschuldigen Sie, würden Sie das essen? Oder sagt sie, wir dürfen es nicht mal essen. Und ich so, okay, warum nicht? Und dann gab es irgendwelche rechtlichen Gründe, dass sie aus der Kantine bla bla das nicht kriegen. Ich weiß nicht warum, aber das fand ich auch schon sehr zweifelhaft. Und als ich selber vor 3 Jahren mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag, habe ich auch gedacht, Leute, ich bin schon Privatpatient, der Spaß kostet hier schon 700 irgendwas Euro am Tag und ich bin nicht wählerisch. Also ich bin wirklich Döner-Burger-Basti, also ich bin nicht der Typ, der da Filet Mignon haben will. Von mir aus eine Frikadelle, ein bisschen Kartoffelbrei, halbwegs frisch gekocht, bin ich total glücklich. Von mir aus auch billiger Blubspinat mit Kartoffelbrei und sonst was. Ich verstehe es nicht. Seit 150 Jahren müssen, oder seit der Geschichte der Medizin müssen Leute in Krankenhäusern Scheiße fressen. Ich bin da ja noch gut rausgekommen nach 4-5 Tagen, weil ich nicht gestorben bin. Aber stell mal vor, das ist das Letzte, was du zu essen bekommst. Ganz ehrlich, finde ich absolut zum Kotzen. Ich bin, als ich hier im Krankenhaus lag, bin ich am ersten Tag, habe ich die Schwester gefragt. Ich habe gesagt, hier, was ist mit meinem Tropf? Ich musste so einen Tropf kriegen mit Antibiotika. Da habe ich meine Frau genommen, habe mir eine Winterjacke übergezogen, bin mit dem Tropf hier italienisch essen gegangen. Ich hatte ein Krankenhauskleidchen an, ne? Ich habe einen Fick drauf gegeben, weil ich es einfach nicht eingesehen habe. So, die Kellner haben mich blöd angeguckt, die Leute haben mich blöd angeguckt, war mir scheißegal. Ich finde das wirklich unterirdisch. Und,
also ich muss sagen, also ich habe das ja immer nur mitbekommen, wenn irgendwie Bekannte von mir oder Familie im Krankenhaus war. Das Essen war eigentlich ganz okay. Also da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Und
wirklich?
Ja, also ich fand das immer ganz okay. Und weiß nicht, also meine Eltern haben auch nie gemeckert, die waren aber auch nicht sehr anspruchsvoll, die waren mit einer Stulle auch immer sehr glücklich. Meine Mutter hat sich sogar über das Essen meistens gefreut, also der hat das hin, also ein paar Sachen hatte sie auch, wo sie gedacht hat, so, nee, mag ich nicht, finde ich doof und so, aber im Großen und Ganzen war die damit fein. Also
ich lag viermal in meinem Leben im Krankenhaus, ich fand es jedes Mal fürchterlich. Ich fand es bei den Menschen, die ich begleitet habe, fürchterlich, unter aller Sau.
Du hast nicht oft in Unimensen gegessen, oder?
Ich habe 7 Jahre in Unimensen gegessen. Wobei man dazu sagen muss, wenn die Uni Osnabrück irgendwas hat, dann Mensa, weil die Mensa der Uni Osnabrück wurde, glaube ich, 6-mal in Folge zur besten Mensa in Deutschland ausgezeichnet. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es so exzellent ist, aber es war auf jeden Fall schon deutlich besser. Ich bin noch in Dortmund zur Uni gegangen, ich habe ja 2 Jahre auch in Dortmund studiert, zu der Zeit, als das Laufband des Todes gab. Das Laufband des Todes war so eine Art, was es heute in modernen Sushi-Restaurants gibt, wo dann in der Mitte so ein Typ steht, weißt du, so ein geiler Sushi-Koch, der dann so Sushi-Scheiß zubereitet und das dann auf so einem Laufband aus so kleinen Tellerchen an dir vorbeifahren lässt.
Also in so ein Restaurant wollte ich mit meiner Frau immer mal, also so ein Fließband-Sushi-Restaurant. Und das haben wir jetzt 2-mal gemacht und es war 2-mal geil.
Wahrscheinlich ist das auch geil. Ich finde Sushi abstoßend. Dementsprechend ist ja das Einzige, was ich nicht esse.
Ja, es kommt drauf an, was für ein Sushi, ne? Also dann hast du noch kein gutes Sushi gehabt.
Nee.
Doch.
Kommt nicht auf. Nein, fuck.
Doch.
Nein. Ich habe Sushi gegessen, das Steffen Hensler persönlich zubereitet hat. Okay, der deutsche Sushi-Meister, bla bla bla. Also wirklich Sushi. Aber ich
hasse
es.
Was für
einen
Fisch hast du denn da probiert?
Ist mir egal, ich mag keinen Fisch, Reinhard. Und roher Fisch ohne Scheiß, lieber lutsche ich deinen kleinen, schäbigen Pimmel, Reinhard,
Thunfisch.
Als rohen Fisch
einfach
zu fressen.
Thunfisch.
Ja, aber roher Thunfisch,
ja, roher Thunfisch,
Reinhard.
Ist gut.
Fischgeschmack, ist das für Muschi?
Nein, das ist halt der Punkt. Ich finde Fisch auch hochgradig eklig. Also ich esse auch keinen Fisch, ich esse keinen Backfisch, ich esse keinen, also das Einzige,
Backfisch ist total stabil, Remfer.
Nein,
das
schmeckt
ja
nach
Fisch.
Fisch. Das schmeckt nach Fisch.
Backfisch,
wenn du gutes
Sushi... Ein ordentlicher Backfisch mit schön Remmo drauf.
Nein.
Keine Zwiebeln, kein Salat. Nicht dieses traurige Eisbergsalatblatt. Einfach nur ein schönes, pappiges Brötchen, schön Remmo drauf und dann doppelgebackenen Backfisch.
Das ist eine stabile Ansage. Das geht, aber das muss ich nicht haben. Aber das schmeckt nach Fisch. Wenn du gutes Sushi hast, also ein guter Thunfisch schmeckt nicht nach Fisch. Da hast du noch kein gutes Sushi gehabt.
Also, du hast recht. Ich gebe zu, gutes Sushi. Was ich essen kann, sind diese gebackenen Rolls, aber auch nur, wenn die noch warm sind. Ach, und wenn der Anteil an dieser widerlichen Kackscheiße, dieses eklige, wie heißt das, Seetang. Das ist ja Problem. Ich würde Sushi essen, wenn es warm wäre, wenn es nur aus Reis und gekochtem Fisch bestehen würde oder noch besser Hähnchen und ein bisschen Sößchen dabei.
Ja,
dann würde ich
ja
es essen.
Es gibt ja auch Sushi komplett ohne Fisch. So mit Ei und...
Ja, genau. Ja, stimmt. Dieses ich kenne dieses Ei, Remford. Auf gar keinen Fall. Du meinst...
Du bist so ein Banause, ne?
Stopp, du meinst dieses kalte Rührei auf diesem kalten...
Ja.
Wirklich auf diesem kalten Reis drauf. Boah, ohne Scheiße. Wer frisst kaltes Rührei? Hast du schon mal jemanden an der Hotellobby, im Hotelrestaurant, Hotelfrühstück gesehen, der diesen pappigen... Kennst du das, wenn dann in der Hotellobby gibt es immer, in jedem Hotelrestaurant der Welt gibt es morgens dieses Fertigei, das da reingegossen wird.
Das
wie
ist
der
stabil aus dem Tetrapack. Ne?
Genau, stabil aus dem Tetrapack. Und das schmeckt ja schon scheiße. Aber wenn das dann kalt wird und zurück zu seiner alten Konsistenz von Bauschaum geht, weißt du, von kaltem Bauschaum, und du sitzt da und hast das auf dem Brötchen und isst das und du weißt, dass du dir gerade selber Krebs isst, so, weil das ist einfach nicht gesund, das ist scheiße. Ne? Das, so schmeckt das. Aber das wirklich Allerschlimmste an Sushi sind zwei Dinge. Diese Seetang-Scheiße, ich bin kein Seeotter, ich will kein Seetang fressen. Das ist wirklich das Allerletzte. Ich finde das so abstoßend,
muss
diese
ja
Seetangplatten. Aber das schmeckt nach Fisch und nach Meer und
Die muss ja nicht, und es gibt ja auch welche ohne. Einfach Reisbällchen, wo oben ein Stück Thunfisch drauf liegt. Sind eh die
ich
besten.
Ich möchte ein warmes Reisbällchen haben, auf dem ein warmes Stück Hähnchen ist.
Ich möchte ein warmes Reisbällchen haben, da macht die Hose zu.
Ich möchte ein warmes Reisbällchen haben, auf dem ein schönes Schnitzelchen liegt und eine schöne Remme obendrauf. Das wäre ein Basti-Sushi, verstehst du? Da würde ich mich freuen, das würde ich essen. Und dann noch dieses widerliche grüne Zeug dazu. Wie heißt das nochmal?
Wasabi. Du hast einfach keine Ahnung.
Du hast den Ruhrpott verraten, verstehst du?
Was hab ich?
Du hast den Ruhrpott, du bist ein Junge aus Essen.
Ja, da gibt es auch Ruhrpott-Sushi. Ruhrpott-Sushi,
ja,
Pommes mit Currywurst.
Genau, das ist Ruhrpott-Sushi. Denkst du, deine Großeltern, wenn die dich jetzt heute sehen würden, wie du da sitzt mit deinen kleinen fetten Fingern und so einen komischen Thunfisch, der am Aussterben ist, mit deinen kleinen fetten Fingern da runterziehst und das so wegnuschelst, denkst du, dein Opa würde sagen, das ist der Enkel, den ich mir gewünscht habe? Enttäuscht wären die von dir.
Ich habe meinen Opa nie kennengelernt, kann mir egal sein.
Wirklich nicht?
Nein.
Nie?
Nein, meine Opas waren beide schon tot, als ich geboren wurde, und von meinen Omas hat auch nur noch eine gelebt. Der ganze Rest war schon tot. Ich habe halt vier ältere Geschwister nochmal, ne? Also,
ja, das ist. Haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die wirklich auch schon wirklich sehr alt sind, ne?
Also, ja, ja. Das, ne? Also, wir sind ja auch nicht mehr wirklich jung. Das kommt uns noch jung vor. Apropos, Laufband des Todes. Ich habe vorhin mit Loffi telefoniert. Hast du Interesse dran, ein Laufband zu kaufen? In der Nähe
ich
hätte.
Ich weiß, Oli P. verkauft sein Laufband.
ja,
ich hätte.
Willst du es haben?
Ja.
Du hast keinen Platz.
Also, war
oder?
Erstens. War, genau das ist. Ich glaube, meine Frau lässt sich scheiden, wenn ich jetzt ein Laufband kaufe, Reini.
Ah.
Ja, weil. Wo soll das hin?
Weiß ich nicht. Du kannst ja noch umziehen oder so.
Ja, nee, genau. Also, ich kann umziehen, um ein Laufband zu haben, aber wie. Nee, also, ich hätte Bock drauf. Aber warum verkauft Oli P. das denn? Der ist doch so fit.
Weiß ich nicht, ich glaube, weil er ausmistet. Ich habe keine Ahnung, ich kenne Oli P.
Wer mistet
nicht.
Denn Laufbänder aus? Alter, man mistet alte Unterlagen aus. Du sagst doch nicht so, ich habe hier noch diese Kiste mit Kabeln und was ist das? Ach, ein Laufband. Das fällt einem doch auf. Oder lebt Oli P. so, dass er das Laufband theoretisch im Westflügel aufbewahrt hat?
Du musst auf dem Laufband nicht mal laufen, du kannst es auch in die Küche stellen und da die ganze Zeit so Essen drauf fahren lassen.
Also so eine Art Mini-Sushi, meinst du so?
Genau.
Das wäre doch was, Reini. Ich mache hier, ich meine, im Moment ist ja sowieso nur Takeaway. Ich mache unten in meinem Haus, ich wohne leider im vierten Stock, da müsste ich entweder die Leute hier per Lifter-Treppenlift hochholen oder ich mache unten an der Haustür, baue ich das Laufband von Oli P. auf, mache mein eigenes Sushi, aber Basti-Sushi, von dem ich eben ja gesprochen habe. Und dann lasse ich immer so kleine Tellerchen mit Basti-Sushi bei mir an der Haustür langlaufen.
Ey, Basti-Sushi klingt so, als ob du kleine Teller hättest und da drauf wickst. Das ist so.
mit meinem speziellen Wasabi.
Mit Basti-Spezialsoße. Das ist so, widerlich.
Naja, also es gab so ein, vor ein paar Jahren mal, gab es doch einen, der hat immer in die Kaffeekanne in seiner Arbeit reingepisst.
Und wurde dabei gefilmt, ne?
Ja, mega. Wie sehr muss man seine Kollegen hassen, Reinhard? Wie sehr muss man sie hassen, um in diese Kaffeekanne reinzupissen? Und wie schlecht müssen die eigentlich schmecken, um das nicht zu merken? Also ganz ehrlich, wenn man Kaffee nach Pisse schmeckt.
Hast du
in
letzter Zeit zu Hause
fragen,
Kaffee getrunken?
Reini, hast du in meinen Kaffee gepisst?
Nein,
du hast auch wieder in meinen Kaffee.
Das würde ich nie tun.
Ich habe dir ja mal von dem Typen erzählt, der in mein Waschbecken gepinkelt hat.
Ja,
aber da frage ich mich, was seltsame Rache ist denn das? Weißt du, hingehen und aufs Maul hauen.
Weiß ich nicht.
Total okay, kann ich verstehen. Mach doch. Von jemand an. Ja, da. Reini, bin ich wieder da?
Ja, jetzt bist du wieder da. Was hast du gemacht? Was? Ja, was hast du, kleiner Bastard, gemacht? Warum war deine Tonqualität gerade so unter aller Sau?
Erstens möchte ich, dass du nicht wieder meine, dass du schön schneiden musst. Das heißt, dass du meine Tonspur nehmen musst, um das hier rauszucutten. Zweitens möchte ich, habe ich gerade was runtergeladen, was wir zusammen spielen können, rein.
Ernsthaft, du lädst Scheiße runter, wenn wir einen Podcast aufnehmen? Du bist so ein Vollidiot, ne?
Ich habe nicht gewusst, dass das jetzt so ein Problem darstellen würde.
Okay.
Aber offensichtlich tut's das.
Was hast du denn runtergeladen?
Sea of Thieves habe ich runtergeladen.
Kannst du das bitte nochmal sagen? Sea of Thieves.
Ja, ist ein Scheißtitel für
Sea of Thieves.
Ja, Sea of Thieves. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Sea of Thieves, genau. Es heißt Sea of... Warte mal, ich versuch's mal. Sea of Thieves. Nee, Das ist zuerst auf der Xbox erschienen. Das ist Sea of Thieves. Du, der mich hat
gesagt. Sea of Thieves, das ist zuerst auf der Xbox erschienen.
Für ein dummes Schwein. Muss ich einfach. Sea of Thieves. Ich trinke einen Schluck einmal. So, jetzt gleich. Fuck.
Hauptsache, wir machen dafür niemals Werbung.
Sea of Thieves. Das war jetzt okay, oder?
Ja, das kann man durchgehen lassen, ja.
Kannst du es mal aussprechen?
Sea of Thieves.
Ach du dämlicher Fixer. Ja, so spricht man es wahrscheinlich aus, ne?
Ja.
Sea of Thieves. Sea of Thieves. Okay. Ja, das wäre schon okay. Sea of Thieves. Sea of Thieves.
Ja, ist okay.
Warum haben die das so genannt?
Weiß ich nicht, weil alle anderen Leute das aussprechen können. wir müssen dieses Streaming-Imperium ausbauen. Mehr.
Welches Streaming-Imperium?
Ja,
Aber das hat Spaß gemacht, ne?
Ja, also hat es. Sehr.
Warum hat das so viel Spaß gemacht? Damit habe ich nie gerechnet. Warum haben wir es nicht viel früher gemacht?
Weiß ich nicht. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, wir sollten mal streamen.
Ja, du hast ja recht, wir hätten das früher machen sollen. Ja, ich habe es verhindert. Aber ja, ich habe ja sogar mal Streamen kritisiert und dann hat jemand das, was ich im Podcast über Streaming gesagt habe, hat es Gronkh geschickt und der hat gesagt, ich wäre ein Idiot.
Du wurdest von Gronkh höchstpersönlich abgewatscht, das finde ich, ja. Find ich super.
Super, ne? Habe ich mich auch gefreut. Habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, ob das so ein richtiges Lob ist, wenn der größte Streamer der Welt mich für einen Idioten hält. Und das Schlimme ist ja, also wirklich, dass ich jetzt auch also zusätzlich selber Streamer geworden bin und wenn der das jetzt mal mitkriegt, denkt er, ich bin noch größerer Idiot.
Nein, das ist ja das Schöne, ne? Menschen, also man kann und darf als Mensch ja seine Meinung ändern und sollte das auch. Nur Idioten ändern nicht ihre Meinung. Ne? Also wenn man irgendwie, man kann ja zu irgendetwas eine feste Meinung haben, aber wirkliche Größe oder wirklich gut ist es, wenn man seine Meinung ändern kann, wenn man halt andere Fakten oder andere Sachen erlebt hat und so. Das unterscheidet ja Leute. Oder das unterscheidet ja sowas wie, meiner Meinung nach, Wissenschaft und Religion. Wissenschaft hat nie den Anspruch auf die absolute Wahrheit, sondern ändert je nach Faktenlage halt das Modell, was Religion halt selten macht.
Ja gut, aber Religion stellt ja auch nur Thesen auf, die nicht zu beweisen sind.
Nee, Religion hat immer so Wahrheiten. Oder?
Ja, aber so Fake-Wahrheiten, oder?
Ja, also, ja, das ist halt die Frage, ne? Das ist halt so nicht nachweisbare Wahrheit. Also, die genau, sagen halt, ist so.
Ist so, genau. Also, ja, und dann ist Jesus wieder auferstanden. Ist das so? Ja, ist so. Ja, und dann ist das halt geklärt, das Thema, ne?
Ja. Das war's also, dann. Ja.
Aber auch bei der Wissenschaft gehört ja manchmal Glauben dazu, nicht?
Nee, eigentlich nicht. Glauben gehört da nicht. Glauben hat da nichts zu suchen.
Ja, aber schau doch mal, jetzt zum Beispiel sowas wie das Higgs-Boson oder hier diese Strahlung, die Hawkins da, wie heißt die, Reinhard?
Hawkins-Strahlung. Die heißt halt so.
Ah, okay. Da hätte ich drauf kommen können.
Das ist die Strahlung von schwarzen Löchern.
Genau. Genau, aber die heißt ja auch nicht Hawkingstrahlung.
Doch, die heißt Hawkingstrahlung.
Gibt es da auch noch einen anderen Namen für?
Nein, die heißt Hawkingstrahlung.
Aber gibt es nicht auch so eine Strahlung, die im Hintergrund alles irgendwie, warum man manche Sachen nicht sehen kann?
Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die du vielleicht meinst.
Die kosmische Hintergrundstrahlung.
Das ist aber was anderes. Das ist nicht das Gleiche.
Was ist das denn?
Die kosmische Hintergrundstrahlung ist quasi das Restlicht vom Urknall, das du in allen Richtungen im Universum siehst. Und Hawkingstrahlung ist die Strahlung, die schwarze Löcher aussenden.
Hat er zu beiden was gesagt oder nur zu der zweiten Sache?
Die zweite ist nach ihm benannt.
Ob Hawkins, ja gut, da wird er aber zugesagt haben. Ne?
Ja, ob Hawking mal irgendwann, also Hawkins mal irgendwas gesagt hat zur kosmischen Hintergrundstrahlung, weiß ich nicht.
Gut, dann die Hawkingstrahlung. Aber bevor er die ist die bewiesen mittlerweile oder? Ja, ne?
Der hat die 75 postuliert. Ich weiß nicht, ob man sie gemessen hat.
Aber da gehört ja dann, wenn du es nicht beweisen kannst,
nein,
auch Glauben
ist,
dazu.
Ist aktuell nicht, also er hat sie 75 postuliert, ist bis jetzt aber noch nicht messbar. Also, das heißt, ja, genau, aber das ist ja in der Wissenschaft halt ein Modell, eine Theorie. Das ist ja nichts, was irgendwie zum quasi Stand des Wissens gehört, sondern was zur Wissenschaft, also Wissenschaft funktioniert ja so, du guckst dir etwas an, versuchst es zu beschreiben, baust eine Theorie. Und mit der Theorie versuchst du Vorhersagen zu machen. Wenn die Vorhersagen müssen aber überprüfbar sein in irgendeiner Form, also nicht zwingend mit dem jetzigen Stand der Technik, aber sie müssen generell überprüfbar sein, also dass man sie irgendwie messen kann oder sonst was. Und man muss sie widerlegen können, prinzipiell. Ne? Sowas wie, weiß ich nicht, hat Gott gemacht, da ist ein Gott im Himmel, den du nicht sehen kannst, weil der immer, wenn du versuchst, ihn zu messen, verschwindet oder so, ist halt was nicht messbar ist, was nicht widerlegbar ist, das ist, also sowas ist nicht zulässig. Zulässig sind Sachen, die du formulierst in irgendeiner Form, beispielsweise
kannst du bitte, können wir bitte den Satz Gott ist nicht zulässig?
Ja,
können wir bitte ein T-Shirt machen, auf dem steht Altration am Arsch, Gott ist nicht zulässig? Ja, und dann darunter aber wirklich so ganz klein in Klammern Reinhard Remford 2021, finde ich, also das Quote ist das Beste, was du hier rausgehört hast. Gott ist nicht zulässig, Reinhard.
Was hatten wir, in deinem Stream hatten wir doch so einen schön, wo du zum Fluchen gesagt, also irgendwas zum Fluchen gesagt hast und in dem Satz direkt geflucht.
Ja,
was war das
ich
noch?
Fluche, ich fluche fucking viel oder nee, nee,
ich fluche relativ fuck oder
fuck.
So.
Ja, genau.
Ich fluche relativ fuck.
Weil ich wollte eine Aussage treffen, dass ich viel fluche, bin währenddessen bei Fall Guys einen Abgrund runtergefallen und musste dann fluchen. Also habe ich, eigentlich ist es eine sich selbst bestätigende Prophezeiung.
Ja, ja,
kann
genau,
man sagen.
Das ist so rekursiv. Ich fluche rekursiv. Relativ fuck.
Ja, fluche relativ fuck, finde ich als Satz aber auch immer noch fast so schön. Genau wie Gott ist, weil ich schreibe das einmal auf, Reini, bevor es liegen bleibt.
Gott ist nicht
hier,
zulässig. Habe ich
Gott
das so
ist nicht
gesagt?
Zulässig. Ja, das hast du eben gesagt. Gott ist nicht zulässig. Gott ist nicht zulässig.
Nee, aber also, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt sowas wie Hawkingstrahlung, ne, wo du gerade nachfragst, ne, die ist postuliert, aber nicht bewiesen. Ne? Es ist halt eine Theorie. Das ist genau wie dieser ganze Kram mit der Stringtheorie, ist auch nicht bewiesen. Das heißt aber nicht, dass man daran glaubt.
Hat das was mit heißen Tänzerinnen zu tun, die Stringtheorie?
Nein, noch nicht.
Ein bisschen?
Nein, die Stringtheorie ist die Idee, dass die kleinsten Bausteine der Natur nicht die Quarks sind, aus denen so Protonen, Neutronen und so bestehen, sondern dass die wiederum aus kleinen Fäden quasi bestehen, die in verschiedenen, also aus Strings, die in verschiedenen Frequenzen schwingen können. Ist aber auch nicht messbar.
Klingt nach einem Christopher Nolan-Film, wenn du das
ja,
so sagst.
Ja, ich glaube, die Stringtheorie braucht 11 Raumdimensionen oder so. Also ist eine hochtheoretische Konstrukt, ist aber nicht, also nach aktuellem Stand der Technik nicht beweisbar und nicht widerlegbar. So Theorien, an die muss man nicht glauben, sondern das sind einfach nur Theorien, die aber verworfen werden, sobald man ein Experiment hat, das dieser Theorie widerspricht. Und das ist was anderes, als an irgendetwas zu glauben.
Ja, aber es gibt ja jetzt auch Leute, die an die Stringtheorie glauben, oder nicht?
Nein, nein, nein. Es gibt Leute, die sagen, dass das eine mögliche Erklärung wäre, wie unser Universum aufgebaut ist und man müsste das prüfen. Das ist eine Vermutung. Also unbewiesene Theorien sind immer nur Vermutungen, mehr nicht. Und die haben auch, also die haben auch keinerlei, also keine von denen hat irgendwie mehr Daseinsberechtigung als eine andere. Das sind alles Vermutungen einfach nur, die man in irgendeiner Form dann beweisen muss. Sowas wie, wie Higgs, ne, mit dem Higgs-Boson, der hat die, also dass es so etwas wie ein Higgs-Boson gibt, das halt irgendwie bei hohen Energien zu finden sein sollte und so. Hatte der, ich glaube auch in den 60er, 70er oder so postuliert und nachgewiesen wurde es 2013 hat er Nobelpreis bekommen, 2012 wurde das Ding tatsächlich gemessen und damit ist die Theorie bestätigt und nicht einfach mehr nur eine Theorie, sondern beschreibt in diesem Falle halt unsere Welt, wie sie ist. Du verstehst du den Unterschied zwischen Glauben und Theorie?
Ja, aber eine Theorie, wenn du sagst, eine Theorie muss
überprüfbar sein.
Aber das ist ja jetzt die eine Theorie, die du gerade, Stringtheorie ist doch nicht überprüfbar.
Genau, Stringtheorie ist nicht überprüfbar, deshalb ist es auch nur eine Theorie und mehr nicht. Am Ende ist es vom wissenschaftlichen Standpunkt her, abgesehen davon, dass es ein bisschen, ne, komplexer ist und so weiter, ist es ähnlich theoretisch wie irgendwie das fliegende Spaghetti-Monster oder Gott oder sonst was. Solange es nicht bewiesen ist, also solange es kein Experiment dazu gibt, ist eine Theorie halt nur eine Theorie und mehr nicht. Und nicht bewiesen.
Okay.
Und es ist aber prinzipiell ein, die Stringtheorie zum Beispiel wäre ein Modell, um unser Universum zu erklären, wie das aufgebaut ist. Wenn man auf dieser Ebene mal etwas messen kann, also wenn man in der Lage ist, vorgeschlagene Experimente, die Stringtheorie zu erklären, auch technisch zu realisieren, könnte man die überprüfen. Das ist bei irgendwie Gott, dem Rauschebart im Himmel, ist das nicht so. Ne, wenn du jetzt sagst, so unsere Welt wurde von einem Gott gemacht. Ne? Du kannst kein Experiment designen und dir nicht mal theoretisch eins vorstellen, auch wenn du es technisch nicht realisieren kannst, womit du irgendwie überprüfen könntest, ob es Gott gibt oder nicht.
Okay, verstanden.
Okay, schön.
Ja, ich denke halt drüber nach, was du gesagt hast. Ich, Wissenschaft ist ja wirklich ein spannendes Feld. Ich weiß nur, als vor ungefähr anderthalb Jahren gab es doch das erste Bild eines schwarzen Lochs.
Ja, richtig.
Und da hat dann auch irgendjemand gezeigt, welche Rechenkapazität dafür nötig war, das zu errechnen. Und diese unfassbare Aufwendigkeit, das wurde ja aus irgendwie unglaublich vielen Daten zusammengefügt.
Das wurde mit Radioteleskopen gemessen, die über die ganze Welt verteilt waren, also über die ganze Erde. Und damit im Grunde, also du kannst mehrere Radioteleskope zusammenschließen und das dann halt durch mathematische Näherung und so, das dann so verwenden, diese ganz vielen verteilten Radioteleskope, als ob es ein riesengroßes wäre.
Genau. Und das, was rauskam, sah aus...
Wir
als hätte ich einen Donut gekackt.
Ja, genau.
Also warum, verstehst du, das war so das Underwhelmingste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich weiß noch, als dieses Bild, also als es hieß, wir haben jetzt ein Bild des schwarzen Lochs und ich so im Kopf hatte, wir kriegen jetzt so eine geile animierte 3D-Anime, also so eine Art Bewegtbild, wie bei das fünfte Element mit Bruce Willis, wo es immer dieses schwarze Vieh gibt, das durch Weltall fliegt und den Menschen so, alle die dann von dem Besitz ergriffen werden, läuft so schwarzer Rotz aus der Stirn. Kennst du das?
Ja.
Ja, das habe ich gedacht. Und dann sitzen dort Wissenschaftler und grinsen und ich glaube, die Weltpresse ist da und der US-Präsident hat schon Grüße geschickt und so. Und dann zeigen die halt so ein Bild, was einfach aussah als... hättest du mit der schlechtesten Handykamera 1996 aus 10 Kilometer Entfernung einen Donut fotografiert.
Ja, das Problem ist, dass wir sind halt verwöhnt von Computeranimationen oder von Hollywood quasi, was so Weltraum und schwarze Löcher und so ähnlich angeht, also so ähnliche Sachen angeht, das ist halt nichts, was man real wirklich gesehen hat bisher, sondern das sind alles halt, da sind wir genau bei dem Punkt, ne? Das sind halt schwarze Löcher, wurden vorhergesagt, wenn man irgendwie sich die Bewegung halt von Sternen und Planeten und so weiter anguckt, kann man aus den Theorien vorhersagen, es muss etwas geben, das eine unglaublich große Masse hat, das dort in der Richtung die Schwerkraft und die Raumzeit verzerrt und so weiter, aber gesehen hat man es noch nicht. Simulieren kann man es, Science-Fiction-Bücher drüber schreiben kann man auch, aber wirklich gemessen und gesehen hat es noch niemand. Ne? Und das war jetzt das erste Mal, dass jemand wirklich ein schwarzes Loch gesehen hat. Also, dass wir es wirklich gemessen und gesehen haben und damit diese Theorie quasi bestätigt haben.
Aber geht es nicht ein bisschen besser aufgelöst? Nein,
das ist halt sehr, sehr weit weg.
Selbst die Typen von der Presse saßen alle, das war wie eine Monty Python-Nummer, verstehst du? Das war völlig surreal. Das wurde angekündigt, dass alle dachten so, wow, das wird die Welt verändern. Und da saßen diese begeisterten Wissenschaftler. Es gibt diesen lustigen Russen der ist Amerikaner, aber russischstämmig, hat einen russischen Namen, ist immer so begeistert, sieht auch so eine Perücke auf, die saßen da alle und so. Und dann so, ja, es ist einfach unfassbar. Und das zeigen wir jetzt. Und dann wurde das auf so einem Projektor gezeigt und wirklich alle von der Presse saßen da und dachten so, ja, gut. Es hat keinen geflasht, verstehst du? Es war einfach für niemanden begeisternd. Es war für alle so, alles schwer am Atmen. Wie sollen wir jetzt das als geil verkaufen? Es war einfach, ich verstehe auch noch nicht so richtig, wo der Erkenntnisgewinn aus diesem unfassbar unscharfen Bild war.
Es gibt, das habe ich mit Nikolas in einem, ich glaube sogar im letzten Minkorrekt-Stream, der auch alle zwei Wochen montags immer kommt, da haben wir uns das angeguckt. Es gibt Leute, die jetzt aufgrund dieser Messdaten weiter extrapoliert haben, wie denn sich da die Massen und so weiter verhalten und quasi eine schärfere Version quasi davon mal errechnet haben. Das ist da nicht wirklich gemessen, sondern mit den aktuellen Messdaten halt extrapoliert. Aber da kannst du dann wirklich sehen, wie das Ding sich so ein bisschen dreht und wirklich so Masse reinwirbelt.
Okay, das ist ja schon mal was. Ein bisschen Masse reinwirbeln. So wie wir beide bei Mackes ein bisschen Masse reinwirbeln. Einfach mal schön ein bisschen Masse reinwirbeln. Ja, Reini, okay, du sagst ja immer, verstehst du, ich glaube, beim größten Orgasmus deines Lebens hast du danach gesagt, ja, das war nett. Und genau das ja, sage ich zu deinem fucking errechneten schwarzen Loch. Ja, das ist sehr nett. Aber das hat mir wirklich nicht geholfen. Also ganz ehrlich, ich verstehe das alles. Ich kann nachvollziehen, dass das für viele Leute aufwendig war. Aber das nächste Mal, wenn die sich melden, möchte ich das in 4K haben. Und ich möchte gerne, dass sich das bewegt. Und am besten frisst es in dem Moment, wo wir es sehen, auch noch einen Planeten, der dann so lustig flupp macht. Verstehst du? So. Ich will kein 60-Pixel-Foto also, von einem Donut haben.
Moment. Du musst überlegen, was das für eine Auflösung ist, mit der da das Ding fotografiert oder gemessen wurde. Ne? Das war, das hat einen Durchmesser, dieses Loch, also dieses schwarze Loch, wenn du es von der Erde misst, das ist auch schön, ne? Dieses schwarze Loch hat einen Durchmesser von 20 Mikrobogensekunden von hier aus. Eine Bogensekunde eine Bogensekunde sind 0,00027 Grad. Das ist eine Bogensekunde. Wir reden hier von 20, ich glaube, waren es Milli oder Mikro? Mikrobogensekunden.
Was für ein also, Grad? Wovon redest du jetzt gerade, verdammte Angst?
Mit dem Teleskop, also ne, womit man das Ding sehen konnte, kannst du deinen Penis auf dem Mond sehen? Die einzelnen Haare davon, von der Erde aus. Das ist halt scheiße weit weg.
Ich habe dir gerade ein Bild davon geschickt. Oh fuck, ich habe es aus Versehen meiner Frau geschickt. Ich habe dir ein Bild davon geschickt. Ich habe das schon mal vorbereitet, das nächste Bild vom so, guck mal da. Das neue Bild.
Du bist so ein Banause, ne? Also ich muss das, ich kann mich für so Weltraumzeug und so auch nicht so sehr begeistern. Also ich begeistere mich eher für Sachen, die irgendwie so klein, Mikro, Nano, da bin ich eher. Ja,
das kommt von deinem Pimmel, ne?
Ja, deshalb habe ich auch Interesse an dir. Also deshalb, ne?
An meinem kleinen Pimmel.
Ich hab halt Interesse an kleinen.
Willst du vielleicht
Sachen,
ein bisschen Cognac im Mund
schwierig,
geben,
die werden, schwierig
das?
Zu messen sind? Genau, einmal googeln, bitte.
Nein, kannst du mir einmal kurz erklären, warum werden wir eigentlich nicht von einem schwarzen Loch geschluckt? Also würde nicht die Chance, also schwarze Löcher sind ja unsichtbar, Reini, ne?
Ja. Ja.
Ja, ne?
Ja.
Warum kommt jetzt nicht einfach zufällig ein schwarzes Loch vorbei, das wir nicht sehen und schluckt uns? Wäre das theoretisch ein Szenario, in dem wir alle sterben können?
Ja, aber ein sehr, 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 sehr unwahrscheinliches. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit das nächste schwarze Loch entfernt ist.
Wir können es ja nicht sehen, also wissen wir das doch nicht.
Ja, doch, oder? Nein,
also
doch,
es
doch, doch,
ja
doch.
Das könnte theoretisch auch hier um die Ecke auftauchen.
Nein, nein, man weiß schon, wo schwarze Löcher sind, weil du siehst zwar nicht das schwarze Loch selber, aber du siehst, wo es dunkel ist, wo du halt nichts misst. Und du siehst, du kannst anhand von Planeten- oder Galaxiebewegungen, kannst du halt, ne, ausrechnen und beobachten, wo denn da eine sehr, sehr große Masse sein musste. Und zwar mit den ganz einfach, also mit ganz simpler Gravitation, also mit einem simplen Modell von Gravitation, hier Apfelfeld runter, ne, Newton, kannst du, wenn du dir Himmelsmechanik anguckst, halt berechnen, aufgrund der Bahnen, wo denn da eine große Masse sein müsste, wie zum Beispiel ein schwarzes Loch. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das nächste schwarze Loch ist ein paar hunderttausend Lichtjahre oder so, ich habe keine Ahnung, weit weg. Weit, 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 weit weg.
Weit, 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 weit weg. Ist das so? Ja, ist weit weg.
Ich habe keinen Schimmer. Also, wo war denn das, was die jetzt sich angeguckt haben? Ich habe keinen Schimmer. Es ist weit weg. Alle weit weg. Deshalb, nein.
Also, Chance besteht nicht, dass uns das schluckt.
Also, zum Beispiel hier dieses, also das, wovon du das Bild gesehen hast, ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Also, lang.
Das kommt jetzt hier nicht rüber, meinst du?
Nee, das Universum ist halt einfach unvorstellbar groß. Also das ist, wenn man sich sowas Faszinierendes mal angucken möchte, sollte man sich mal so einen Sternenatlas oder sowas nehmen und sich mal angucken, wie groß die Erde ist, wie groß dazu im Vergleich unser Sonnensystem ist, wie groß dazu im Vergleich unsere Galaxie ist und wie groß dazu im Vergleich dann wieder halt so das Universum ist mit den Galaxien drin. Also das ist, warte mal, wie hieß denn der Film? 10 hoch 10.
Men in Black.
Nee, The also, Power of 10. Ja. Kennst du den?
Nee.
Nicht die Porno-Variante.
Ah, verdammt. The Power of 10 Black Stepsisters? War es der?
Nee, du kannst auf YouTube, such einfach mal nach unserer Folge The Power of 10 oder 10 hoch heißt die deutsche Variante von 1968. Den gibt es aber auch in ein bisschen neuer. Also der Klassiker ist von 68, The Power of 10. Da siehst du irgendwie, ich glaube, eine Picknickdecke oder so und dann wird reingezoomt bis auf fast Atomebene und du siehst darauf immer so eine Längenskala, irgendwie jetzt sind wir bei Nanometer, jetzt sind wir bei Angström oder sonst was und dann wird wieder rausgezoomt, dann siehst du die Erde, die Galaxie, den Galaxiehaufen und so weiter und hast daneben halt so eine Größenskala. Damit man mal, also das ist ein sehr, sehr schöner kurzer Film, geht irgendwie 5 Minuten oder so, damit man mal so grob eine Vorstellung von Größenordnungen bekommt. Wirklich sehr empfehlenswert. Powers of 10.
Powers of 10.
Ja.
Okay.
Super Ding.
Ja, also ich finde das ja, und es dehnt sich weiter aus, Reini, ne?
Ja, das tut es auch. Unser Universum dehnt sich aus. Und das Witzige ist, der Raum dehnt sich aus. Das heißt, egal von welchem Punkt des Universums du guckst, es dehnt sich in alle Richtungen aus. Immer. Wie so ein Standardbeispiel dafür, also so ein Vorstellungsmodell, ist ein Rosinenkuchen, der aufgebacken wird. Da entfernen sich alle Punkte voneinander.
Ein Rosinenkuchen, der aufgebacken wird?
Ja, so ein Hefeteig mit Rosinen drin. Jede Rosine.
Unser Universum ist wie ein Rosinenkuchen, der aufgebacken wird? Weil der aufgeht und dann gehen die auseinander.
Also wenn du dich jetzt auf die Erde hinstellst, ne, und mit Teleskopen guckst du ja zum Beispiel über die Rotverschiebung, was sich von uns entfernt. Und egal in welche Richtung du guckst, alles entfernt sich von der Erde. Ne?
Mhm.
Das Ganze ist aber genauso, wenn du irgendwie 20 Millionen Lichtjahre weitergehst, dich da auf den Planeten setzt und dann in alle Richtungen guckst, dann entfernt sich auch alles von dir. Also jeder Punkt des Universums ist gleichzeitig der Mittelpunkt des Universums. Also so, ne, alles entfernt sich voneinander. Also von jedem Punkt aus siehst du, dass sich alles von dir entfernt.
Aber muss doch irgendwas geben, was mehr in der Mitte ist als das andere, oder?
Nee.
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 Ist nicht?
So richtig.
Nee?
Nee? Nee. Also ja, schon, wenn man sich die kosmische Hintergrundstrahlung anguckt, könnte man schon sagen, da ist irgendwo so die Mitte oder so. Aber der Punkt ist halt, es entfernt sich, es geht im Grunde nicht von einem Punkt in der Mitte aus, dass alles wegfliegt, sondern der Raum selber, also Raum, das, ne, unser dreidimensionaler Raum, der dehnt sich aus. Wir sollten mal wieder zurückkommen zu irgendwas anderem, was
Pimmeln, 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 Pimmeln. Ich glaube, wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge angekommen,
sind wir.
Reini.
Sind wir so langsam.
War das eine zu ernste Folge?
Nee, ich glaube nicht. Ich hätte dabei eher zu ernst, genau. Viel zu ernst. Ich hätte mit dir eigentlich gerne noch über zwei Serien gesprochen, die ich gerade gucke. Auf Empfehlung von Nikolasson habe ich angefangen, Cobra Kai zu gucken.
Ah, ich glaube, das kriegt mich nicht, oder? Kriegt mich das rein?
Weiß ich nicht. Also ich finde es tatsächlich sehr cool gemacht. Guck mal die ersten paar Folgen. Das spielt halt, 20 Jahre nach Karate Kid. Ne? Mit den gleichen Schauspielern von damals, die jetzt halt erwachsen sind.
Ich habe Karate Kid nie gesehen.
Was?
Nie.
Was?
Der ist auf meiner...
Was?
Ich bin der, der was sagt in diesem Podcast. Ich bin der, der was sagt. Du kennst immer nichts.
Du hast
mich für Kampfsport nie...
Das ist doch scheißegal, ob man sich für Kampf... Du hast die ganzen guten 80er-Jahre-Filme nicht gesehen. Erst Wargames und jetzt Karate Kid. Was mit dir los? Das
Hör
heißt,
zu,
Mr. Miyagi sagt dir gar nichts. Was bist du für ein...
Natürlich sagt mir Mr. Miyagi etwas. Im Gegensatz zu dir kenne ich auch die Daten also von Mr. Miyagi, dem Schauspieler drumherum, der dahinter steht. Ne? Also der lebt ja auch schon nicht mehr. Aber zum Beispiel, dass er keine Ahnung von Karate hatte, auch ein interessanter. Aber es geht darum, dass ich mich für diese... Also erstens, Mr. Kackemund, du kanntest die Goonies nicht und als du sie gesehen hast, mochtest du sie nicht.
Ja, richtig, weil die scheiße sind. So.
Das, oh mein Gott, bist
Hallo?
Du ein Bastard.
Hallo, es geht um den einäugigen Willy.
Der einäugige, das hätte dich doch anspringen müssen. Also ganz ehrlich, nein, aber Reini, ganz ehrlich, ich finde, Karate Kid, ich habe es nie verstanden, das hat mich auch nie getriggert, also... Pat Morita fängt eine Fliege mit seinen Essstäbchen. Ich verstehe es nicht.
Nein,
ich fand alle Kampffilme immer doof. Auch
ja,
Bloodsport, Street Fighter.
Also bei Karate geht es, also, naja, auch wenn es Karate Kid heißt, es geht gar nicht so um Kampfsport, Karate, bla bla bla. Es geht eher darum, dass da der eine Außenseiter ist, ne, der halt bei Mr. Miyagi dann Karate lernt und dann irgendwie in seinem am Ende so einen Wettbewerb gewinnt und immer gegen den gegen die Bösen von Cobra Kai, das sind halt die coolen Kids, die immer alle verhauen, bla bla bla. Das ist so ganz grob Karate Kid zusammengefasst. Am Ende gewinnt er halt den großen Wettbewerb. Und jetzt Cobra Kai spielt halt 20 Jahre später oder so oder 30 Jahre später die beiden Protagonisten, also beziehungsweise Protagonisten Bösewicht, so, sind erwachsen und es handelt jetzt spielt in erster Linie aus der Sicht desjenigen, der damals der Bösewicht war. Und die haben es geschafft, das in der Serie Cobra Kai so ein bisschen so zu drehen, dass man die Story von damals aus seiner Sicht sieht und irgendwie merkt, dass man das auch anders sehen konnte, dass er gar nicht der Bösewicht war, sondern halt LaRusso, der damals halt der Gute war.
Spielt er denn der Gute auch wieder den Guten? Also spielt er immer noch wieder seine Rolle?
Ja, ja.
Cool.
Das ist er, genau. Das ist so ein bisschen wie How I Met Your Mother, hast du gesehen, oder?
Nee.
Hast du auch nie gesehen?
Mochte ich
okay.
Nicht. Nee.
Ja, okay. Weil da, also bevor es Cobra Kai gab, gab es da von Barney, also einem der Charaktere bei How I Met Your Mother, die Annahme, dass LaRusso bei Karate Kid der Böse war und der Böse in Wirklichkeit der Gute war. Und das greift Cobra Kai so ein ganz klein bisschen auf. Und es ist eine nette Serie, kann man sich ganz gut angucken. Auf jeden Fall, wenn man den alten Film damals gesehen hat. Wenn man das gar nicht kennt und so, dann gibt einem die Serie wahrscheinlich nicht so viel. Aber eine andere Serie, die du vielleicht gesehen hast, die ich mit Sonka vorgestern angefangen habe zu gucken, ist How to Get Away with Murder.
Auch nicht gesehen. Das ist mit der dunkelhäutigen Superermittlerin, ne?
Ja, Anwältin. Anwältin spielt wieder. Und es geht so ein bisschen darum, wie man mit Mord davonkommt, so mit ihren Studenten. Also insgesamt super coole Story.
Ist eigentlich relativ einfach. Man muss jemanden umbringen, den man wenig bis überhaupt gar nicht kennt. Und am besten aus höherer Entfernung mit einem Sniper-Rifle abschießen.
Ja,
das wäre, glaube ich, also ich glaube, der geschickteste Mord, den man begehen kann, ist einfach von einer anonym gemieteten Wohnung aus einem Fenster raus jemanden Fremden mit einem Abstand von 400 oder 500 Metern zu erschießen.
Und,
so, damit habe ich die Serie widerlegt, alles hat sich erledigt. Warum habe ich mir über sowas schon mal Gedanken gemacht?
Also
völlig
die,
egal.
Ich glaube, darüber hat sich jeder schon mal Gedanken gemacht. Die Serie, die Kunst ist nur, nach dem ersten muss man aufhören. Das ist, Die Serie ist tatsächlich ganz gut. Was bei der Serie ein bisschen nervt, irgendwie hat jeder Charakter mit jedem anderen eine Fick-Beziehung dabei. Das ist so,
oh, geil.
Ja, ist super. Also wir haben da gesessen und dachten so, boah, wenn man den Scheiß weglassen könnte, die Story trägt die Geschichte eigentlich, wenn man diesen ganzen Scheiß weglassen würde, hätte die Serie zumindest in der ersten Staffel wahrscheinlich irgendwie 5 Folgen weniger, weil sie Zeit gespart haben und wäre trotzdem gut.
Aber naja. Schau mal, ohne Fickerei wäre auch dieser Podcast viel kürzer, Reini.
Ja, und trotzdem gut.
Ich bin mir nicht sicher, wer die ersten 2 Minuten von heute weggemutet hat, wird was verpasst haben.
Das stimmt.
Reini, ich habe übrigens eine Musikempfehlung für dich.
Oh ja, bitte.
Alexi Murdoch mit Orange Sky, ein wunderschönes Lied, Singer-Songwriter, sehr gute Sache, sehr empfehlenswert, sollte man auf jeden Fall hören. Reini, komm, empfehl du wieder irgendeine Band, die heißt wie ich mach Senf auf meine Wurst oder so.
Nee, ich hätte gerne Alexis on Fire mit Boiled Frogs.
Alexis on Fire mit Boiled Frogs.
Ja.
Ist das das, wo die Frau singt? Nee, das war dieses mit Sparta oder so, ne? Wo diese destinierte Frau.
Achso, das war Walls of Jericho, war das.
Walls of Jericho, die Frau, vor der ich Angst habe. Ich habe schon 2-mal geträumt, dass sie mich im Schlaf tot wirkt. welche Band, welcher Song? Boiled Frogs, das klingt auch wieder nach schöner Musik rein.
Ja, ist schöne Musik.
Ist bestimmt
Alexis on Fire ist definitiv eine Band aus Kanada, die sehr empfehlenswert ist.
Du hast die Scheiße schon so Dings hinzugefügt. Du bist so ein dummes Schwein.
Hatte ich
Schwein,
den schon? Dann nimm ein anderes Lied von denen. Dann nimm ein anderes Lied. Irgendeins. Die sind alle gut.
Brüllt wieder einer?
Ist doch okay, oder?
Ja, ist okay. This could be anywhere in the world. Machen wir das dann.
Ja.
Klingt ein bisschen so, okay. Klingt ein bisschen wie Rage Against.
Ja,
Rise Against.
Ja, ist halt alles das Gleiche. Also so Post-Hardcore, Screamo, Melodic Hardcore, Metalcore. In diese Genre werden die gesteckt von Wikipedia.
Post-Scream, Hardcore, Melodic Hardcore, Metalcore, Stepsister, Black Three Chords.
Das ist ja auch immer der Standard, ne? Wenn du irgendwie so eine Schülerband oder so eine Band fragst, ne? Ist die Antwort immer, oh, wir lassen uns nicht so gerne in Schubladen stecken. Das ist irgendwas zwischen Post-Hardcore und Melodic Metal.
Das ist schon ganz schöne Scheiße, ne?
Ja.
Okay, Reini Bärchen, dann küsse ich deine Stirn. Ich werde dir jetzt gleich mal einen Link schicken zu einem Spiel, was wir das nächste Mal im Stream spielen können, das ich mal alleine gespielt habe und dann fürchterlich abgekackt bin. The Forest. Vielleicht können wir das zusammen spielen. Da stürzt man mit dem Flugzeug ab und muss auf einer Insel mit geisteskranken Kannibalen überleben.
Oh,
das wäre doch was für
uns, Reini. Klingt gut. Aber ich würde sagen, wir spielen aber erstmal Portal durch.
Die Portal spielen wir erstmal durch, das machen wir.
Und vorher und jetzt, immer eine kleine Runde Fall Guys.
Und jetzt esse ich den Maultaschenauflauf, den meine wundervolle Frau gemacht hat. Ach, ich liebe sie so sehr. Reini, ich hab dich lieb, ich küsse dein Bäuchlein. Mach es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Alliteration am Arsch wird euch heute unterstützt von Scheiße nochmal. Fängt ja gut an.
Von Scheiße nochmal? Was ist,
ja, fängt genau, super an. Nochmal.
Was ist, warte, genau Scheiße nochmal?